Ich begrüße alle Gäste zur Veranstaltung des Gegenstandpunktverlags. Wer das noch nicht kennt, das Büchlein, das da hinten rausliegt, ist so eine Vierteljahreszeitschrift, die sich kritisch auseinandersetzt mit den aktuellen Ereignissen in Politik und Wirtschaft. Und seit 4 Jahren etwa begleiten wir diese unsägliche Finanzkrise und haben uns um eine Theorie darum bemüht. Und wer da ein ernsteres theoretisches Interesse hat, um sich darüber Aufklärung zu verschaffen, der kann ja mal da hinten in diesen Bänden nachschauen. In 4 großen Paragraphen ist eine Theorie des Finanzkapitals niedergelegt, die die aktuelle Krise erklären will. Die Lage, die jetzt eingerissen ist, erinnert viele Menschen an das Jahr 2008, die große Lehman-Pleite. Wo sich viele Menschen nicht nur um ihren Arbeitsplatz gesorgt haben, sondern ihn verloren haben. Wo die Bevölkerung Angst um ihr Erspartes hatte. Alles das findet heute wieder statt. Leute, die richtig viel Geld haben und nicht einfach nur um ihre Rentenerträge fürchten müssen, die fliehen in Sachwerte, kaufen Immobilien oder Gold oder gehen in Schweizer Franken. Nur in eines nicht. Was damals, 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise der sichere Hafen war, das wird heute gemieden. Staatsanleihen. Staatsanleihen will kaum mehr jemand kaufen, schon gar nicht große, potente Investoren, weil, und das hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, ganzen Staaten die Zahlungsunfähigkeit droht, und sie ist bereits eingetreten. Die Finanzkrise, die jetzt seit 4 Jahren oder noch länger anhält, hat sich mittlerweile ausgeweitet zu einer Staatsschuldenkrise, so sagt man. Viele Staaten haben so viele Schulden aufgenommen, Finanzkapitalisten aus allen Ländern haben diese Staatsanleihen begierig gekauft, vermarktet, in ihr Portfolio eingestellt, Banken, Versicherungen. Und darüber ist ein so großer Turm von Staatspapieren aufgehäuft worden, dass jetzt Zweifel aufkommen, ob die je bedient werden und ob dieser Schuldenturm haltbar ist. Das ist das Ergebnis, das Finanzinvestoren und Staaten im Verlaufe der letzten 3 bis 4 Jahre zu diesem Höhepunkt getrieben haben. Aber haftbar machen sie für dieses ihr Ergebnis ihre Völker. In allen Staaten Europas, in mehr oder weniger allen, mehr oder weniger stark, ist das Programm der Stunde, man muss die Bevölkerung in großem Stil verarmen. Drastisch im Moment vorgeführt in Griechenland, aber auch in Portugal, Spanien, Italien und in anderen Ländern. Verarmung, das sollte man auch mal zur Kenntnis nehmen, geschieht nicht einfach in kapitalistischen Ländern. Sie wird politisch angesagt und durchgesetzt in großem Stil. Und da würde ein erster Schluss sein, dass das kapitalistische System des Wirtschaftens, des Finanzwesens, offenbar gar kein Lebensmittel der Völker ist, sondern dass umgekehrt der Lebensunterhalt der Völker das Mittel ist, um dieses System zu retten, am Laufen zu halten. Und dieses System, das ist die Lage, vor der ich, aber auch andere stehen, das will jedermann retten. Und jeder drückt die Daumen, dass das Krisenmanagement klappt oder schimpft vielleicht auch, weil er Politiker für unfähig hält. Aber jeder will dieses System retten und da hört mein Verständnis an einem Punkt auf. Bei den Nutznießern des Systems, bei Staaten und Investoren, kann ich das noch nachvollziehen, dass die etwas retten wollen, mit dem sie über die Jahrzehnte gute Geschäfte gemacht haben und gut gelebt haben. Aber dieser Wille, das ganze System zu retten, ist auch bei den Menschen sehr verbreitet, die eigentlich die Opfer davon sind. Und deswegen will ich im Folgenden ein paar kritische Anmerkungen machen und zur Diskussion stellen, damit das nicht so bleibt. Anmerkungen, die ich in zwei Kapitel gliedern möchte. In einem ersten Kapitel will ich einen Blick darauf werfen, was es mit dieser sogenannten Staatsschuldenkrise eigentlich auf sich hat und was die mit der Finanzkrise zu schaffen hat. Und in einem zweiten Kapitel möchte ich beleuchten, was die Staaten eigentlich aktuell warum unternehmen, um den drohenden Bankrott abzuwenden. Bei sich oder bei anderen. Das ist der große Streitfall innerhalb der EU. Griechenland retten oder Griechenland fallen lassen. Was hat das für Folgen? Und wenn ich auf Unverständnis oder Kritik stoße, dann könnt ihr mich einfach im Laufe des Vortrags unterbrechen und nachfragen oder nachhaken. Alles, was hier an Thesen und Argumenten heute Abend von uns vorgestellt wird, steht zur Diskussion. Ich mache nach dem ersten Block vielleicht mal eine Zäsur, sodass man darüber zunächst diskutieren kann. Wer sich den ganzen roten Faden lieber zunächst vor Augen stellen lassen will, der kann auch das tun, weil nach dem Referat genügend Raum zur Diskussion sein wird. Also zunächst zur ersten Frage, was es mit dieser Staatsschuldenkrise auf sich hat und was die mit der Finanzkrise zu tun hat. Ihr seid wahrscheinlich auch Talkshow erfahren, so wie ich. Und wenn man die vielen Talkshows, die man schon nicht mehr sehen kann, in den letzten Wochen verfolgt hat, bei Maybrit Illner, bei Günter Jauch und wo auch immer, dann wird dort wie überall die Frage gestellt, was ist eigentlich mit den Staatsschulden los, die jetzt so drücken. Und alle sind sich einig, die Staatsschulden sind zu hoch. Die Frage ist, warum sind die Staatsschulden zu hoch? Woran entdeckt man das überhaupt? Was ist eigentlich das Kriterium dafür, dass Staatsschulden zu hoch ist? Wenn man den Menschen zuhört, die darüber diskutieren, vielleicht auch die da drüben im Lokal, dann erfährt man zum Beispiel als erste Auskunft, das kann doch nicht gut gehen, dass ein Staat dauernd mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Da sagen sich Menschen, das ist doch klar. Wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, macht man Schulden, das kann nicht gut gehen. Wenn man das als theoretisches Argument würdigt, muss man sagen, das kann nicht auf den Staat gemünzt eine passende Auskunft sein. Denn wenn das stimmen täte, dass ein Staat nicht mehr ausgeben kann, als er einnimmt, dann könnte es diesen riesigen Schuldenturm von Billionen gar nicht geben. Die müssen über Jahre und Jahrzehnte immer mehr ausgegeben haben, als sie einnehmen in Sachen ehrlich verdiente und abkassierte Steuer bei anderen Leuten, die Geld verdienen. Das kann nicht stimmen. Und dass der Mensch so geneigt ist, das für die Auskunft zu halten, das kommt daher, dass er einen Vergleich macht zwischen einem Staat und dem Haushalt eines Staates und seinem eigenen privaten Haushalt. Und denkt, da müsste es beim Staat als ehrlichem Hausvater eigentlich genauso zugehen wie bei mir als ehrlichem Familienvater oder Wohngemeinschaftsmitglied. Wir privaten Menschen können nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Das ist der Lohn, das Einkommen, das man heimträgt, das gibt man aus. Vielleicht zwischendurch einmal als Notnagel ein Konsumentenkredit. Das kommt vor. Aber dann weiß jeder, den muss man zurückbezahlen. Das ist keine Schuld, die sich über die Jahre immer weiter akkumuliert und irgendwann im Milliarden- oder Billionenbereich ankommt. Das wird zurückgezahlt. Zweite Auskunft, die man von den Leuten erfährt, warum sind die Staatsschulden zu hoch, sagt, der Staat hat über die Jahre so viel Schulden aufgenommen, dass er die nie zurückzahlen kann. Man konzipiert also jetzt schon im Unterschied zum ersten Argument. Ja, auch der hat mal einen Kredit aufgenommen, der Staat, so wie ich es tue als Konsument mit einem Konsumentenkredit. Aber da wissen wir doch alle, den muss man zurückzahlen. Und jetzt heißt das Urteil, das zweite Urteil über die Staatsschulden, die sind deswegen zu hoch, weil so viel Schulden ein Staat nicht zurückzahlen kann. Das kann man auch noch hochrechnen auf die nächste Generation und was die sich alles vom Mund absparen müssten, um das zu schaffen. Auch das Argument lebt sehr vom Vergleich mit meiner eigenen privaten Situation. Ja, bei mir ist es so. Die Schulden, die ich mache oder die ihr macht, die müssen so dimensioniert sein, dass man sie zurückbezahlen kann. Und übrigens nur, wer das nachweisen kann, kriegt überhaupt seinen kleinen Bankkredit. Sonst geht es gar nicht. Beim Staat aber stellt man fest, da haben sich Milliarden, ja sogar Billionen aufgetürmt, von denen jetzt der Mensch meint, das ist deswegen zu hoch, weil er die nie zurückzahlen kann. Aber die Wahrheit ist, ein Staat zahlt nie Schulden zurück. Und wenn er Schulden zurückzahlt, dann nur dadurch, dass er neue Schulden macht. Dass die Schulden dauernd wachsen, organisiert ein Staat so, wenn zum 1.12. dieses Jahres 50 Milliarden Staatspapiere fällig werden und die Besitzer sie einreichen und sagen, ich möchte mein Geld zurückhaben, dann muss der Staat zahlen. Womit tut er das? Einerseits aus laufenden Steuereinnahmen. Andererseits weiß man, bei diesem Riesenschuldenberg, der sich aufgehäuft hat, reichen die Steuereinnahmen nie und nimmer. Womit zahlt er also die Gläubiger aus? Er nimmt neue Schulden am Markt auf. Und mit denen zahlt er die alten Schulden oder den Zins, der auf diese Schulden fällig wird. Und man weiß, das ist kein Fauxpas, keine Entgleisung bei einem Staat. Die kennen das als dauerhafte Praxis, so zu verfahren und haben dafür auch einen Begriff. Die nennen das Netto-Neuverschuldung. Sie rechnen jedes Jahr aus, nicht nur, wie viel Schulden sie haben, sondern wie viele neue Schulden jedes Jahr hinzukommen. Das ist nämlich die Netto-Neuverschuldung. Und man kann nicht mal sagen, dass sie das über die Jahre hinweg wie eine Entgleisung gesehen haben. Das war eine politisch gewollte Strategie, den Staatshaushalt zu füllen. Und auch das kann man an einem Begriff lernen, den die benutzen über ihre Haushaltspolitik. Die sagen zum Beispiel, dass sie an dem ganzen wirtschaftlichen Wachstum, das auf ihrem Standort zustande kommt, und an dem Steueraufkommen, das sie daraus beziehen, dass sie damit so etwas wie ihre Verschuldungsfähigkeit ausdehnen. Die stehen gar nicht auf dem Standpunkt, wenn es 3% Wachstum in der Wirtschaft gibt, steigen die Steuern. Die schatzen wir auf, dann können wir Schulden zurückbezahlen und sind sie mal los, dann werden sie weniger. Die drehen das Verhältnis um und sagen, je mehr Steuern reinkommen, umso mehr Kredit kann ich aufnehmen, weil diese Einnahmequelle eines Staates dem Staat bei denen, die den Kredit geben sollen, Glaubwürdigkeit verschafft. Also möchte ich mal das zur Klärung im Vorfeld festhalten. Weder das Missverhältnis von Einnahme und Ausgabe, man kann nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, ist ein wirkliches Kriterium dafür, dass die Staatsschulden zu hoch ist. Noch liegt das Kriterium in der Rückzahlbarkeit der Schulden. Die wird nämlich gar nicht organisiert. Das wirkliche Kriterium, das man in diesen Tagen lernen kann, dafür, wann und dass Staatsschulden zu hoch sind, das liegt ganz im Ermessen und in der Risikoeinschätzung der finanzkapitalistischen Investoren, die diese Staatspapiere kaufen. Die blicken auf Länder wie Griechenland, Italien, Spanien, aber auch Frankreich, Deutschland und taxieren. Wie viel wächst da in der Wirtschaft in diesem Jahr? Wie hoch sind die bereits aufgelaufenen Schulden dieser Nation? Die taxieren, wie gut ist mein Zinsanspruch, den ich mit den erworbenen Anleihen gegen dieses Land habe, von diesem Land wohl zu bedienen. Und das wollen sie messen in so einem Verhältnis von Wachstum und Steuerertrag, der daraus fließt, und den Schulden, die ein Staat bereits hat. Das verlängern sie auch, dieses Verhältnis, in die Zukunft und fragen sich, geht die Schere weiter auseinander? Wachsen die Schulden künftig schneller? Bleibt das Wachstum zurück? Und da merkt man, da nehmen Investoren sowas vor wie eine Risikoeinschätzung bezüglich der staatlichen Zinsquelle, die sie benutzen wollen. Die fragen sich, wie sicher ist das bei den diversen staatlichen Papieren, dass mein Investment in diese Papiere gut verzinst und sicher zurückfließt. Diese Risikoeinschätzung durch die Investoren ist das wirkliche Kriterium und es geht nicht auf. Auch das kann man in diesen Tagen lernen. In einem quasi quantitativen Zahlenverhältnis, obwohl immer diese Verhältnisse als ein Indikator präsentiert werden. Also das Verhältnis quantitativ, wie hoch ist die Schuld eines Staates, gemessen an seinem Bruttoinlandsprodukt. Das drücken Sie derzeit immer in Prozentsätzen aus. Bei Deutschland ist die Verschuldung gemessen am Inlandsprodukt 80%. Bei Griechenland war es 120, jetzt ist es irgendwo bei 150%. Bei Italien bei 120. Die bilden so ein Verhältnis, um die Tauglichkeit ihrer Zinsquelle einzuschätzen. Aber das Verhältnis selber ist nicht das Kriterium. Und das sieht man daran, dass es Staaten wie Japan gibt, bei denen ist das Verhältnis von Schulden zu Wachstum 200%. Gigantische Verschuldung. Ein Kredit ist bislang jedenfalls diesem Land nicht gekündigt. Das Verhältnis bei Griechenland war ausgänglich 120%, wurde aber von den Investoren, von den Finanzinvestoren, als unsichere Quelle eingestuft. Das möchte ich jetzt zunächst mal festhalten, dass diese Risikoeinschätzung von Investoren das wirkliche Kriterium wird, ob ein Staat zu hoch verschuldet ist, nämlich zu hoch, gemessen an den Ansprüchen von Käufern seiner Wertpapiere. Und wenn die zu dem Urteil kommen, die Kreditwürdigkeit dieses Staates lässt zu wünschen übrig, dann ist es kein buchhalterischer Akt, sondern für diese Staaten eine hochbrisante Affäre. Denn wenn die zu dem Urteil kommen, es krankt an der Kreditwürdigkeit von Griechenland oder Spanien oder Italien, dann führt es dazu, dass die Investoren das machen, was sie immer bei ihren Investments tun. Wenn sie das Risiko höher einschätzen, weniger kreditwürdig, dann wollen sie dafür mehr Zins sehen. Sie machen ihren Kredit teurer. Davor fürchtet sich jeder Staat. Wenn er herabgestuft wird in der Kreditwürdigkeit, ob im Urteil des Marktes oder dann auch noch bestätigt durch eine Ratingagentur, wird sein Kredit teurer. Er wird nicht nur teurer, wenn diese Einschätzung weitergeht, dann wird der Kredit weniger fließen und am Ende wird er ganz gestrichen. Mit anderen Worten, an diesem Urteil über die Kreditwürdigkeit oder Kreditunwürdigkeit eines Staates durch die Investorengemeinde, die seine Papiere kaufen, daran entscheidet sich die Zahlungsfähigkeit eines Landes. Gilt der als kreditunwürdig, führt es in die Zahlungsunfähigkeit. Das ist auch wieder nicht wie bei einem Privatsubjekt. Ja? Stellt euch vor, man hat sein Gehalt nach Hause getragen oder man hat es auf seinem Girokonto, aber bildlich läuft es auf selber raus. Man hat 100 Taler in seiner Schatulle und die gibt man peu à peu aus. Und dann hat man einen Geldvorrat erschöpft, auf dem man sitzt. So ist es beim Staat nicht. Wenn der zahlungsunfähig wird, dann ist es ein Werk des Finanzkapitals, das diese finanzkapitalistischen Investoren herbeiführen. Und zwar in dem Sinn. Wenn sie zu dem Urteil kommen, da fehlt es an Kreditwürdigkeit, dann gehen dem Staat die Mittel für seine Kreditbedienung aus, weil die Investoren den Kredit nicht mehr im selben Maß verfügbar machen und an den Staat weiterreichen. Es fehlt ihnen die Masse, den Staaten, die sie selber immer benutzen in ihrer Sprachregelung, in ihrem Jargon, um alte Schulden abzulösen, eben durch die Benutzung neuer. Und wenn die ausbleiben, die Kredite, die vom Standpunkt des Staates betrachtet, neue Schulden sind, dann ist er zur Bedienung der alten nicht mehr fähig. Dann kann er nicht mehr zahlen. Es gibt Leute, die diesen Zustand so wahrnehmen, dass sie sagen, das kann doch nicht sein, dass eine stolze demokratische Nation sich so am Gängelband des Finanzkapitals vorführen lässt. Wie kann denn das sein, dass ausgerechnet diese Yuppies und diese Nadelstreifenanzüge aus ihrem Casino, dass die mit ihren Investitionsentscheidungen das Urteil darüber herbeiführen, ob ein ganzes Land zahlen kann oder nicht. Und sie machen sich darauf den Reim, vielleicht auch hier der ein oder andere, ich weiß es nicht. Das kann man sich nur so erklären, dass der Staat durch Finanzkapitalisten am Gängelband geführt, unterjocht wird, von einer starken Lobby unterwandert wurde oder wie auch immer. So ist es nicht. Es ist so, weil der Staat es so will. Ausgerechnet die einzige Macht auf diesem Territorium, die sich selber auch Gewaltmonopol nennt, die Herr über alle Interessen ist. Diese Macht verurteilt sich zu einem Stück Ohnmacht und will sich dem Kalkül der Finanzkapitalisten fügen. Die Staaten wollen, dass das so organisiert ist, wie ich es dargelegt habe. Sie wollen sich einer Kalkulation von Geld heilen. Die investieren in ihre Papiere. Die wollen sich dem fügen und unterordnen. Das ist ihr souveräner Beschluss, nämlich zur Unterordnung. Warum will ein Staat sowas? Der will das deswegen, weil er so scharf ist auf die Leistungen des Finanzkapitals für den Staat. Der ist scharf auf die Leistungen, die diese ganze Bagage für die Politik und ihren Betrieb erbringt. Was leisten sie denn? Das Finanzkapital, das den Staat kreditiert, indem es seine Wertpapiere, seine Staatsanleihen kauft. Das befreit den Staat von seiner Bindung an reale Erträge, die aus einem Wachstum seiner Wirtschaft und den davon eingenommenen Steuern kommen. Ein Staat bescheidet sich nie mit den Steuern, die er seiner Gesellschaft abnimmt. Da weiß er einen Grund für Zurückhaltung. Er will nämlich das Geld, das er an den verschiedenen Quellen konfisziert, um das in seinen Haushalt einzustellen. Das will er nicht so weit treiben, dass er die Geldquellen kaputt macht. Die sollen nämlich Wachstum hervorbringen. Also ergänzt er immerfort Steuern, die er einnimmt, um Kredite, die er bei Finanzkapitalisten macht. Und damit befreit er sich von einer wirklichen Bindung an real gelaufenes Geschäft und daraus verdienten, abgezweigten Steuern für den Haushalt. Und er ist auf diese Mittel sehr erpicht, weil in erster Instanz diese Kreditmittel, die er von den Finanzinvestoren bekommt, für ihn der größte Hebel, der mächtigste Hebel sind, das geschäftliche Wachstum in seiner kapitalistischen Wirtschaft anzustoßen. Indem er nicht bloß die normalen Bedingungen des Wirtschaftens insgesamt finanziert, den Straßenbau, die Krankenhäuser und Schulen, sondern seine Wirtschaft subventioniert, eine Airbus-Industrie aufzieht, konkurrenzfähige Unternehmen sponsert, damit sie Global Player werden. Dafür ist der Vorgriff auf künftiges Wachstum der beste Hebel zur Herstellung von Wachstum. Denn das Mittel, das der Staat da einsetzt, ist geliehenes Geld aus der Hand von Finanzinvestoren, das er benutzt, um wirklich vermehrtes, verdientes Geld zum Wachsen zu bringen. Das ist der erste Punkt. Die zweite Leistung, das Finanzkapital befreit jedes politische Vorhaben, nicht nur jedes wirtschaftspolitische, jedes politische Vorhaben vom Mangel an Finanzmitteln. Schaut mal dieser Tage in die Zeitungen, was Amerika in 10 Jahren im Irak verschossen hat, in einem Krieg. 4 Billionen erfährt man, 4 Billionen Dollar. Man rechne einmal nach, wie viel Milliarden die deutsche Bundeswehr in Afghanistan verschießt, was es braucht, um eine Armee zu diesem Zustand hochzurüsten, dass sie zu so einem Einsatz fähig ist. Ganze Kriege, nicht nur Armeen, ganze Kriege werden per Kredit des Finanzkapitals finanziert. Das ist auch ein großer Unterschied zu einem Privatier. Wenn ein Privatmann hier im Raum ein Großprojekt vorhat, vielleicht eine kleine Eigentumswohnung anschaffen, dann muss er jahrelang aufschatzen, vielleicht in einer Bausparkasse. Sparen, 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 sparen. Und so geht das Leben dahin und nach 10 oder 20 oder 30 Jahren wird der Bausparvertrag fällig. Ein Staat kann einen Krieg von der Dimension Vietnam, Korea oder Irak aus dem Stand finanzieren. Er selber erwirtschaftet kein Gramm materiellen Reichtum, der arbeitet auch nicht der Staat. Das könnte er auch nicht aus den Steuern derer, die arbeiten, aus dem Stand abzweigen. Aber durch den Kredit des Finanzkapitals ist er selbst dazu imstande, einen Krieg aus dem Stand zu finanzieren. Das sind die beiden außergewöhnlichen Leistungen, auf die Politiker scharf sind, wenn sie das Finanzkapital pflegen und hätscheln und sich seinem Kalkül fügen. Und deswegen nennen sie das Gewerbe auch in ihrer eigenen Nomenklatur systemisch. Das ist eine Branche, sagen Sie, die ist für dieses System unverzichtbar. Ja, das stimmt. Für dieses System sind diese Burschen und ihr Geld und ihr Kredit und ihre Investments, für dieses System sind sie wirklich unverzichtbar. Die steuern kein Gramm materiellen Reichtum bei. Die Deutsche Bank oder ein Hedgefonds hat noch nie in seinem Leben für irgendwo ein Stück Butter auf den Tisch gesorgt. Dafür sind die nicht zuständig. Kein Gramm materieller Reichtum wird von denen beigesteuert, aber der Kredit, der von denen gemanagt, vergeben und vermehrt wird, der ist der Hebel, um das Wachstum der ganzen Wirtschaft und den ganzen Herrschaftsapparat und seine politischen Vorhaben inklusive der Kriege zu finanzieren. Und deswegen gelten die, die manchmal als Casino verspottet werden, als Lebensader der ganzen Wirtschaft, ja der ganzen Gesellschaft und des ganzen Ladens. Ein Federstrich von einer großen Bank wie der Deutschen Bank oder einem großen Fonds entscheidet über das Wohl und Wehe von ganzen Betrieben. Wenn eine Bank zu dem Urteil kommt, dort lohnt sich doch mein Kredit gar nicht in dieser Branche, bei Chrysler oder bei MAN oder bei Volvo, dann machen die zu, weil ihnen die Mittel für die Konkurrenz, für die Behauptung am Markt ausgehen. Da entscheidet ein Banker über das Wohl von Betrieben und Hunderttausenden von Leuten, die dort arbeiten. Und jetzt lernt man, entscheiden die auch über das Wohl und Wehe ganzer Staatshaushalte. Sind die noch kreditwürdig, die Griechen, die Italiener, die Spanier und so fort? Das kann man pervers nennen. Aber diese Perversion ist die Konsequenz eines Systems, eines wirtschaftlichen Systems, in dem sich alles um das Geldverdienen und die Vermehrung von Geld dreht. Um irgendwas anderes als Geldvermehrung geht es nämlich in keinem einzigen Betrieb in unserer Gesellschaft. Alle wollen angelegtes Geld zu mehr Geld machen. Und dafür lassen sie andere Leute zur Arbeit antreten, die dafür sehr schlecht bezahlt werden und möglichst viel Leistung bringen müssen. Am liebsten noch ein Niedriglohnsektor. Um diese Geldvermehrung geht es überall in den wirklichen Betrieben in der Gesellschaft, wo auch materieller Reichtum zustande gebracht wird. Autos, Butter, Lebensmittel und so fort. Aber wenn es auch bei denen um nichts anderes als letzten Zweck geht, als die Geldvermehrung, dann ist es sehr konsequent, dass diejenigen in der Gesellschaft, die das meiste Geld haben, und das sind die Finanzinvestoren und Banken, auch darüber entscheiden, an wen sie etwas verleihen oder nicht, weil sie das davon abhängig machen, wo sich die Vermehrung des Verliehenen lohnt. Dann ist es konsequent, wenn Geldvermehrung der Zweck ist, dass die Geldsäcke im Land die wirklich Mächtigen sind. Diese beiden Leistungen, die der Staat vom Finanzkapital will, der Kredit, mit dem er das Wachstum anschieben will in seiner Wirtschaft, und der Kredit, mit dem er seine politischen Großtaten finanzieren will, die bekommt er in normalen Zeiten auch von seiner Investorengemeinde. Die Sache hat allerdings für den Staat einen Preis. Der Staat ist zwar kein Betrieb. Da wird nicht gearbeitet, um verkäufliche Waren herzustellen und einzunehmen aus dem Verkauf. Der Staat ist kein Betrieb, aber er muss jetzt wie einer funktionieren. Er hat wie ein Betrieb Kredit aufgenommen von eben den Investoren, die seine Anleihen gekauft haben, und der muss nun pünktlich bedient und verzinst werden. Pünktlicher Schuldendienst ist jetzt der Souverän, die höchste Macht im Lande, den vielen Investoren schuldig. Pünktlicher Schuldendienst ist, wenn ihr mal die Statistiken in den Zeitungen anschaut, der zweitgrößte Posten im deutschen Bundeshaushalt. Der zweitgrößte Brocken des gesamten Staatsgelds fließt in den Schuldendienst. Eben für Bedienung und Verzinsung bereits aufgetürmter Schulden. Das sollte man jetzt mal nicht wie so eine buchhalterische Petitesse nehmen. Ja, so, wenn einer Kredit aufnimmt, dann muss er natürlich auch pünktlich bedienen. Das ist keine Harmlosigkeit. Weil was bedeutet das eigentlich? Wenn ein Staat mit seinen Krediten den pünktlichen Schuldendienst zum politischen Programm erhebt und sagt, darauf lasse ich nichts kommen. Das bedeutet im Klartext nämlich das: Alles Leben und Arbeiten in der Gesellschaft, das der Staat mit Hilfe des Kredits für das geschäftliche Wachstum herrichtet, das muss jetzt den Kalkulationen mächtiger Finanzinvestoren genügen. Sonst droht Kreditentzug. Das ist der Blick auf einen vielleicht neuen Sachverhalt, den man sich so noch nie klar gemacht hat. Man kennt so ein Verhältnis zwischen einem Betrieb, der sich Kredit borgt bei einer Bank, und der Bank. Ja, da weiß man, die Bank, die den Kredit vergibt, die tut das natürlich nur, weil sie an dem Kredit verdienen will. Der Betrieb muss also mit diesem Kredit mehr Geschäftsergebnis zustande bringen und einen Gewinn einspielen, aus dem sich der Kredit bedienen lässt. Wenn ein Betrieb das nicht schafft, verliert er seine Kreditwürdigkeit bei der Bank, bekommt keinen neuen Kredit und fällt im Prinzip aus der Konkurrenz am Markt ziemlich bald heraus, weil ihm die Mittel ausgehen. Ja, da merkt man, der Kredit der Bank ist eine Pflicht für den Betrieb, den Anspruch der Bank zu bedienen. Und so steht es auch in jedem Kreditvertrag. Wer einen Kredit verpumpt, hat das Recht auf den Ertrag, und zwar unabhängig davon, ob die Kalkulation desjenigen, der ihn genommen hat, überhaupt aufgeht, ob der wirklich Gewinn macht, aus dem sich alles bedienen lässt. Der Anspruch ist ein Recht und bleibt stehen, und notfalls wird gepfändet und Eigentum als Sicherheit genommen. Ein solches quasi diktatorisches Verhältnis in Anführungszeichen, wie es zwischen einem Betrieb und einer Bank immer schon existiert. Ein solches Verhältnis vollstreckt jetzt der Staat über seine ganze Gesellschaft. Er, der den Kredit genommen hat bei den Investoren und in seine Schulen, in sein Militär, in die Airbus-Industrie und andere Wirtschaftszweige gegossen hat, um mehr Wachstum daraus zu schlagen, der verlangt jetzt von dieser seiner Gesellschaft: Ihr müsst so viel Geld ausschwitzen, es muss so viel Ertrag an mich fließen, dass die Ansprüche der Finanzkapitalisten pünktlich bedient werden können. Und wenn das nicht geht, verspielt alles in dieser Gesellschaft, die Schwimmbäder, die Bibliotheken, die Pinakotheken und was es sonst noch so gibt, sein Existenzrecht. Das ist die Härte, die wir in diesen Tagen erleben. Der Staat fügt sich in diese Kalkulation aus seinem eigenen hoheitlichen Beschluss heraus, wegen der Leistung, die das Finanzkapital für ihn bringt und die er über die Maßen schätzt.